do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Di Cresti und mir virtuell gegenüber sitzt wie immer ein gewisser Julius J.S. Julius Schubert, auf den ich mich wie jede Woche wahnsinnig freue heute. Julius, wie geht es dir, mein Freund? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Wünsche ich dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Es kommt mir so vor, als hätten wir schon eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen, aber ich glaube, der Eindruck täuscht einfach. Es ist ziemlich genau eine Woche her.
Ja, das ist so, wenn man jemanden so doll vermisst, wie ich davon ausgehe, wie du mich vermisst, dann kommt einem das einfach etwas länger vor, das ist normal.
Es kommt mir wirklich so vor, als hätten wir einfach, keine Ahnung, vor 2 Wochen das letzte Mal irgendwie zusammen aufgenommen. Wir hatten jetzt auch gar nicht so viel Kontakt die Woche über.
Vielleicht gut so.
Liegt es auch einfach daran. Aber ich bin auf jeden Fall voller Tatendrang. Ich denke mir schon die ganze Woche, okay, komm, es könnte mal wieder eine Aufnahme folgen. Und wir sind da. Es ist Mittwoch, Mittag. Wir haben die erste NBA-Woche hinter uns.
So ist es. Und dementsprechend war es natürlich Zeit, dass wir uns mal wieder ein paar Fragen von euch widmen. Der nächste Mailbag wäre ja, wenn wir in unserem jede vierte Folge Turnus bleiben würden, wäre der letzte Woche schon dran gewesen. Da dachten wir uns, nee, lieber Opening Night Impressions, lieber noch ein bisschen mehr Eindrücke sammeln, die erste NBA-Woche ins Land ziehen lassen. Und dann ist es an der Zeit, ein paar von euren Fragen zu beantworten. Achso, und übrigens mit Bezug auf letzte Woche, sorry nochmal für die technischen Unannehmlichkeiten. Wir hatten das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, wir hatten technische Probleme. Das hat nicht so funktioniert, dass sich die verschiedenen Podcast-Anbieter unseren sogenannten RSS-Feed, wenn ihr euch, ja, so funktioniert das technisch bei Podcasts, gezogen haben. Das war ein sehr, sehr dummer Grund. Der würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, das hier komplett auszuführen. Jedenfalls ist das Problem behoben. Wir hoffen, dass diese Folge, die wir soeben aufnehmen, ganz normal am für uns jetzt gerade morgigen Donnerstag in aller Herrgottsfrüh bei euch in den entsprechenden Podcatchern landen wird. Aber für die Zukunft gar nicht so schlecht zu wissen, dass dieser Workaround über Patreon funktioniert hat. Wir haben die Folge dann einfach quasi als Notnagel vorübergehend auf Patreon hochgeladen, wo man, wenn man in unseren Supporter-Feed geht und wenn ich beim Hochladen hier anklicke mit, dass es auch für alle verfügbar ist, dann ist es möglich, über Patreon quasi trotzdem frei zugängliche Folgen hochzuladen. Sollte es also in Zukunft wieder zu irgendwelchen technischen Problemen in Sachen Host und in Sachen RSS-Feed kommen, wissen wir da Bescheid und können auch schneller reagieren. Trotzdem, danke an alle, dass ihr da euer Verständnis gezeigt habt. Kam sogar Unterstützung aus der Community. Uns haben Nachrichten erreicht von, ja, hier, das funktioniert mit Gratis-Hören und jetzt ist die Folge dann doch online und so. Das ist schön zu wissen, that you have our back. Das ist schön zu wissen, schön zu hören, wie immer. Und Ich suche gerade, deswegen stotter ich so, ich suche nach der Übersetzung für having our back. Was sagt man denn da auf Deutsch, dass ihr unseren Rücken habt?
Dass ihr uns den Rücken frei halten.
Ja, stimmt. Ja. Dass ihr uns den Rücken frei haltet. Und das könnt ihr auch tatsächlich mit monatlichen Beiträgen tun, falls ihr das noch nicht wusstet. Und das könnt ihr nämlich auf patreon.com/doublestepback tun. Vielen, vielen Dank an alle, die dort schon zusammengekommen sind in dem ersten, ja, knappen Monat, den wir das Ding jetzt schon online haben. Das Konzept ist simpel. Ihr zahlt monatliche Beiträge, die von 3 Euro bis 10 Euro gehen können, je nachdem, wie viel Bock auf weiteren Content ihr habt, auf Goodies, auf Supporter, Benefits, je nachdem, wie eure finanzielle Situation natürlich ist. Und dafür bekommt ihr Bonusfolgen. Dafür bekommt ihr einen Supporter-Mailbag pro Monat, das ist dann auch bald wieder an der Zeit, meine ich. Also irgendwann, der November steht ja jetzt vor der Tür. Morgen ist Halloween übrigens. Heute ist Halloween. Wenn ihr das hört, ist heute Halloween. Happy Halloween an alle. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine Double Step Back Tasse, die ihr dann irgendwann euch sichern könnt. Im höchsten Supporter-Tier, im Goat-Tier. Und vor allem, wie gesagt, Bonus-Content für euch. Und ihr helft uns dabei, dieses Projekt noch lange, lange hoffentlich fortsetzen zu können, wenn sich das für euch nach einem guten Deal anhört. Das ist die Szene von Inglourious Basterds. What do you think? It's a good deal? Good deal. I can't blame you. Damn good deal. Dann schaut vorbei. Patreon.com/doublestepback, wie immer in der Folgebeschreibung verlinkt. Und da, wie gesagt, unter anderem Supporter-Mailbag, exklusiv für diejenigen, die dieses zweite Tier von 5 Euro im Monat freigeschalten haben. Da machen wir genau das, was wir heute machen. Nur eben mit den exklusiven Supporter-Fragen von euch.
Genau, dem habe ich gar nichts hinzuzufügen.
Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Ich glaube, das wird eine knackige Geschichte heute. So viel kam tatsächlich diesmal nicht rein, aber qualitativ natürlich trotzdem unschlagbar, was ihr da mal wieder zusammengefragt habt. Wir fangen an mit Still Eclipse Fan von Twitter, der fragt, Overreaction Time, die Pacers, Bucks und Nuggets sehen alle drei bisher nicht gut aus. Wo liegen die Probleme und was gibt es auch eventuell für Lösungen dafür? Und ich dachte mir, wir verbinden diese erste Frage direkt, weil es kamen noch zwei weitere Fragen zu den Nuggets rein. Steph wollte wissen, könnt ihr einem Denver-Fan Mut machen? Und wenn ja, womit? Und Karl, ebenfalls auf Twitter, hat gefragt, seht ihr eine Welt, in der Westbrook bei den Nuggets noch funktionieren könnte? Er ist bislang beileibe nicht das einzige Problem, aber er sieht schon wieder extrem schwach aus. Trifft kein Scheunentor, verlegt Korbleger. Dämliche Turnover. Das Übliche eben. Da dachte ich mir, lass uns doch mit den Nuggets anfangen und dann in den Osten rüber nach Indiana und Milwaukee. Was hast du bislang von den Denver Nuggets gesehen, die tatsächlich, wenn du möchtest, kann ich einmal kurz die harten Fakten raushauen, bevor ich dir das Wort übergebe. Sie sind gestartet 2-2, haben ja heute Nacht ein Spiel gegen die Brooklyn Nets, gegen die almighty Brooklyn Nets in der Overtime mit Ach und Krach gewonnen und brauchten dafür ein Monster-Triple-Double von Nikola Jokic. Die beiden Spiele davor hat Jokic jeweils 40 gedroppt. Und ja, hat man sich dann gefragt, muss er viel zum Scorer werden, muss er mehr zum Scorer werden? Jedenfalls haben sie ein Net-Rating bislang von minus 2,4. Sie haben die 12. beste Offense und die 22. beste Defense. Natürlich hier der große Disclaimer, wir sprechen von 4 Spielen. Diese ganzen Offensiv-Rating, Defensiv-Rating-Geschichten sollte man sehr mit Vorsicht genießen, noch mehr mit Vorsicht genießen als sonst schon. Aber wie gesagt, 2 Siege, 2 Niederlagen. Man ist reingestartet mit 2 Niederlagen und zwar einer ziemlichen Abreibung gegen OKC und dann einem ja relativ knappen Spiel gegen die Clippers und hat jetzt eben jeweils knapp und wie gesagt heute Nacht mit Ach und Krach in der Overtime gegen Toronto und gegen Brooklyn gewonnen. Das heißt, auf der einen Seite könnte man sagen, hey, geht die Tendenz vielleicht in eine richtige Richtung. Auf der anderen Seite, Toronto und Brooklyn, nicht die World-Beater, gegen die man da jetzt spielen musste. Und davor die Clippers, ein Team, das man eigentlich auch in Normalverfassung schlagen sollte, als jemand, der sich Contender schimpft. Julius, die Denver Nuggets, bislang, unterm Strich kann man sagen, es läuft tatsächlich noch nicht so rosig. Was glaubst du, woran das bisher liegt?
Die Denver Nuggets haben sich anscheinend angeguckt, was die Lakers vor 3 Jahren gemacht haben. und dachten, den Plan übernehmen wir einfach mal. Jahr 1, du gewinnst den Titel. Jahr 2, du lässt gute Rollenspieler gehen. Und Jahr 3, du lässt KCP gehen und holst dir Russ rein und wirst dann richtig schlecht. Die Lakers haben das von 2020 bis 2022 vorgemacht und die Nuggets haben anscheinend vor, das von 2023 bis 2025 dann einfach mal so zu wiederholen. Nein, Spaß beiseite. Ja, vielleicht auf der einen Seite könnt ihr einem Denver-Fan Mut machen. Und wenn ja, womit? Ihr habt halt den besten Spieler der Welt,
ja,
der ziemlich offensichtlich immer noch der beste Spieler der Welt ist. Du hast es angesprochen, 2 Monster-Scoring-Games und dann letzte Nacht dieses Triple-Double, welches in dieser Form erst vom legendären Oscar Robertson so aufgelegt wurde, dieses Deadline, also ziemlich historisch, was der Joker da bisher macht in diesen allerersten 4 Games.
Lass uns ganz kurz der Vollständigkeit halber, 29 Punkte, 18 Rebounds, 16 Assists hat er heute Nacht rausgehauen. Das war schon gut.
Kann man ja, nicht mehr. Und wenn du so einen Spieler hast, dann kannst du jedes Spiel gewinnen und du musst dir, glaube ich, auch nicht die allergrößten Sorgen machen, dass du jetzt an den Playoffs komplett vorbeischrammst. Und es gibt dir sicherlich offensiv vor allem auch einen gewissen Floor, jemanden wie Jokic, der anscheinend auch versteht, was dieses Team von ihm braucht und dass das keine Regular Season ist, in der entspannte 22, 23 Punkte pro Abend auflegen und die Nuggets trotzdem eine Top 5 Offense haben. Der Dude weiß genau, dass das in dieser Saison anders sein muss und dass er sich mehr anstrengen muss in der Regular Season, als er das bisher getan hat, wo er sich auch angestrengt hat und auch herausragend war. Aber ich glaube, Joker versteht, dass es eine All-Time-Great individuelle offensive Saison von ihm braucht, um diese Nuggets zu einem Heimvorteil zu pushen und auf einen direkten Playoff-Platz in dieser Western Conference. So viel zum Positiven. Das Negative ist, dass der Kader um ihn herum nicht im Ansatz so gut ist wie der Kader um ihn herum, als man den Titel gewonnen hat. Die Tiefe ist nicht mehr so da, das Shooting ist nicht mehr so da. Seine zweite Option ist keine zweite Option mehr in dieser Form. Und das macht sich halt schon sehr, sehr bemerkbar. Das Spacing ist eine Katastrophe. Defenses können sich komplett auf Jokic fokussieren, die Zone zu mauern, ihn immer wieder doppeln, ohne wirklich dafür bestraft zu werden. Die Bank ist ein schlechter Scherz. Die jungen Spieler, auf die man da einiges gesetzt hat, entwickeln sich und haben sich nicht so entwickelt in den letzten Jahren, wie man sich das in Denver erhofft hat. Und gerade dieses erste Game gegen OKC, ich hatte danach in einem meiner Videos gesagt, der 9 bis 10 beste Spieler in diesem Thunder-Team wäre der klare Sixth Man bei den Nuggets. Mhm. Und das ist halt eine Katastrophe für Denver. Das sagt viel aus über OKC, es sagt noch mehr aus über die Denver Nuggets. Und wenn du das alles hast, du hast einen Superstar, aber du hast nicht wirklich eine zweite Option, nicht wirklich eine dritte Option. Du hast keine gute Bank, du bist defensiv eh nie elitär gewesen. Und hast dann halt aber auch noch deine besten Perimeter-Defender verloren. Also du musst mal überlegen, die Nuggets waren, selbst als sie die Meisterschaft gewonnen haben, keine elitäre Defense. Selbst dann war das noch eine anfällige Defense, die halt einfach auch in gewisser Weise Glück hatte, dass man damals in diesen Playoffs nicht einmal gegen ein Team gespielt hat, was sowohl elitär werfen als auch elitär den Korb attackieren kann, sondern immer nur entweder oder, seien es die Lakers oder die Suns und Miami halt gar nichts von beidem. Aber das war auch schon nicht die allerbeste Defense und hat so ein bisschen die Regel gebrochen, dass Championship-Teams elitäre Defense brauchten und dass in vielen Jahren die meisten auch die beste Defense der NBA hatten. So. Und dann verlierst du einen Bruce Brown, der dein bester Perimeter-Defender war, dann verlierst du KCP mehr darauf, der dann dein bester Perimeter-Defender war. Und das macht sich halt schon bemerkbar. Ja, Denver ist super dünn. Spieler waren jetzt nicht in Form. MPJ wird besser treffen, Murray sollte sich verbessern im Verlauf der Saison, Würfe sollten ein wenig besser fallen, Jokic kann das auch halten, was er macht, denke ich jetzt gerade. Das sollte also noch besser werden, aber das sieht nicht wie ein Team aus, was auch nur ansatzweise OKC in der Playoff-Serie schlagen kann, was mit den Mavericks in der Playoff-Serie mithalten kann, was mit Minnesota in der Playoff-Serie mithalten kann. Und dann reden wir über Teams wie die Lakers und die Warriors. Und die Grizzlies, und selbst da muss man dann schon gucken, okay, ist Denver überhaupt noch besser als diese Teams? Wir wollen nicht überreagieren, aber das sieht katastrophal aus bisher in Denver und ich bin sehr pessimistisch, was diese Saison angeht bei ihnen und dann halt entsprechend auch die langfristige Zukunft, wo man auch finanziell wenig Spielraum hat. Wie ist bei dir?
Ich unterschreibe das alles hundertprozentig, was du gesagt hast. Ich mache mir auch große, große Sorgen um die Nuggets. Ich würde beim Stichwort Shooting einmal kurz einhaken nochmal. Und dann würde ich wiederum dir das Wort überlassen, noch zu der Westbrook-Geschichte. Wir haben uns vor der Saison schon drüber unterhalten, bestimmt auch hier und da mal hier im Podcast, dass Shooting ein großes, großes Problem bei diesen Nuggets werden könnte. Und das spielt dann auch schon mit rein, warum ein Russell Westbrook bislang, wobei jetzt heute Nacht sah er zumindest etwas besser aus, hat, glaube ich, 22 Punkte von der Bank gedroppt oder so. Aber warum er bislang, ja, auch in diesem Konstrukt absolut nicht gut aussieht mit dem, was er eben mitbringt. Die Nuggets haben bislang tatsächlich sogar eine respektable Dreierquote von 37,4% laut Clean in the Glass. Da ist die Garbage Time raus. Wenn wir die Garbage Time mit reinnehmen, dann sind wir bei 35,8%. Auch solide. Diese 37,4 sind Platz 11 in der Liga. Und trotzdem, also bislang kann man sogar den Case machen, gut, jetzt jemand wie Murray zum Beispiel vielleicht nicht. Vor allem Michael Porter Jr., den du angesprochen hast, mit unter 30%. Da kann man auch von ausgehen, dass das noch hochgehen wird. Aber als Team treffen sie ihre Dreier sogar bislang ziemlich gut. Aber sie sind halt letzter in der Frequenz. Und auch da, Small Sample Size, nur 4 Spiele, aber das ist ja etwas, das wir in den letzten Jahren immer wieder schon beobachten konnten. Und wenn ich mir ein perfektes, rund um Nikola Jokic aufgestelltes Team vorstelle, dann sehe ich da halt einfach viel Shooting und viel Off-Ball-Movement und eine viel, viel höhere Dreierfrequenz. Und dadurch, dass man jetzt eben beispielsweise einen Kentavious Caldwell-Pope im Sommer abgegeben hat und, wie du gerade sehr schön skizziert hast, quasi diesen KCP für Westbrook-Swap von den Lakers kopiert hat, da ist dir einfach vieles weggebrochen in den letzten Jahren. Und du möchtest eigentlich auch nicht unbedingt, dass das aufgefangen wird, indem zum Beispiel ein Jokic mehr Dreier nimmt. Ja, ein Jokic kann gerne ein paar mehr Dreier nehmen, aber das sollte nicht zu einem erzwungenermaßen zu einer Säule seines Spiels werden. Und wenn er selber hat ja nach dem allerersten Spiel in der Saison gegen OKC, hat sich Jokic öffentlich auf die Pressekonferenz gesetzt und hat gesagt, wir sind kein Shooting-Team.
Was auch nicht so nice war von ihm, aber...
Ja gut, das muss man natürlich auch sagen. Aber es ist kein gutes Zeichen, wenn dein Starspieler sich genötigt fühlt, das öffentlich zu verkünden.
Und einfach mal seine Kollegen unter den Bus schmeißt, ja.
Ja, klar.
Weiß ich nicht.
Das ist ein großes Problem. Und wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht diese Dreierquote, also Jokic, wie gesagt, nimmt einige Dreier und trifft 55% davon bislang, das wird nicht so bleiben. Aaron Gordon wird nicht über die Saison 40% seiner Dreier treffen, gehe ich zumindest mal von aus. Christian Brown 36,4, optimistisch. Julian Strother 55, also die schießen ja die Lichter aus fast schon bislang. Und wenn wir davon ausgehen, dass das regressiert, und aber die Frequenz, weil das einfach der Spielstil und die Philosophie und natürlich auch das Personal so hergeben, da unten bleibt, dann könnte man den Case machen, dass nach diesen 4 Spielen, diese Offense auf Platz 12, dass es sogar gute Argumente dafür gibt, dass es noch weiter runtergehen wird. Und bei der Defense, ja, du hast gerade gesagt, Point of Attack hast du auch viel verloren in den letzten 1-2 Off-Seasons. Sehe ich auch ein bisschen schwarz, wie denn diese Defense sich steigern soll auf ein durchschnittliches oder sogar überdurchschnittliches Level. Ja, alles in allem, wie gesagt, ich gebe dir recht, große, große Fragezeichen, große Sorgenfalten in Denver. Da müssen wir einfach mal abwarten und gespannt sein und hoffen aus Denver-Sicht, dass Nikola Jokic so weitermachen kann und dieses Team wieder hochziehen kann. Ein paar Worte zu Westbrook noch von dir?
Ja, ich meine, ich war schon einer der größeren Optimisten, dass es vielleicht doch klappen kann. Und er hat jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Heute Nacht 22 Punkte gemacht gegen die Nets. Aber ich denke, die Frage und was da dieser Frage noch hinzugeschrieben wurde, beschreibt es ganz gut. Trifft kein Scheunentor, verlegt Korbleger, dämliche Turnover. Das Übliche eben. Besser lässt es sich nicht zusammenfassen. Und es spricht nicht unbedingt für Russ, dass selbst der beste Spieler der Welt und der Spieler, der seine Mitspieler am besten aussehen lassen kann, überhaupt. Nirgendwo sehen Spieler so gut aus wie an der Seite von Nikola Jokic. Und nicht mal Nikola Jokic schafft es, Russ zu einem einigermaßen ordentlichen NBA-Spieler zu machen, ihn einigermaßen nicht katastrophal aussehen zu lassen. Und Russ hat neben LeBron nicht funktioniert, er hat jetzt neben Jokic bisher nicht funktioniert und das ist halt blöd. Man muss ihn ein wenig in Schutz nehmen. Ich finde, dass da auch vom Coaching-Staff nicht genug kommt. Man sah in der Preseason immer mal Ansätze, dass Westbrook als Ballscreener agiert hat für Joker, dass Westbrook halt abseits des Balles Stuff gemacht hat, einigermaßen auch clever platziert wurde. Ich verstehe nicht, warum man davon jetzt so ein bisschen weggegangen ist zum Start der Regular Season. Also, uns jetzt aufteilen, ich glaube, 90% gehen einfach auf Russ' Kappe, aber 10% auch so ein bisschen auf die Kappe des Coaching-Staffs, die ihn da noch ein wenig optimaler einsetzen könnten. Aber ja, ich hatte es in meinem Dennis Schröder-Video gesagt, Dennis Schröder würde 100-mal besser zu diesem Nuggets-Team passen als ein Russell Westbrook. Und ich weiß, der Dude hat zu Recht auch viele Fans noch da draußen und es wird vielleicht dem einen oder anderen Hörer jetzt auch nicht gefallen. Aber wir haben 2024 auch gar nicht mehr so lange. Mhm. In bald 2025 sollte Westbrook bei einem Team mit Championship-Ansprüchen keine Sekunde auf dem Parkett stehen, wenn alle Spieler im Kader fit sind. Und das ist, denke ich, sehr offensichtlich geworden in den letzten Tagen dieser Regular Season. Und wenn die Nuggets es wirklich ernst meinen mit Angriff auf Homecourt und Playoff-Serien gewinnen und halt auch mit dem besten Spieler der Welt auch dann Meister werden zu wollen, wovon ich ausgehe, weil sie jetzt auch nicht den allergünstigsten Kader haben, dann darf Westbrook Richtung Frühjahr 2025 nicht mehr feste Rotationsminuten sehen. Fragt sich dann, wie realistisch das ist.
Ja, auch da, ich glaube, die Shooting-Thematik wirkt sich halt auch auf Westbrook sehr, sehr negativ aus. Er ist einer dieser Kandidaten, der halt tendenziell gar nicht verteidigt wird. Er ist wahrscheinlich der krasseste Kandidat, der gar nicht verteidigt wird hinter der Dreierlinie. Und das nimmt dir automatisch, egal ob das jetzt um Jokic herum ist oder eben nicht, wenn Jokic auf der Bank ist, nimmt dir das einfach spacing-technisch sehr viel weg. Und wenn du aber dann noch, also wenn du dann aber, keine Ahnung, von mir aus Jokic und Russ und dann drei Shooter drumherum, dann könntest du diese Nachteile ja noch einigermaßen eindämmen. Aber das ist halt bei den Nuggets nicht der Fall. Tendenziell sind da mindestens noch ein oder zwei andere Non-Shooter drumherum oder zumindest wackelige Shooter. Und dann wird einfach dieser negative Effekt, den du dadurch hast, dass Westbrook in der Lineup ist, kommt dann nochmal stärker zum Vorschein. Und deswegen, also dieses Teamkonstrukt bei den Nuggets, auf den ersten Blick sagt man, ja, rund um Jokic herum, da kann er cutten, da kann er Offball sich bewegen, da kann Jokic ihn in Szene setzen, wie das ja eben bei einem Aaron Gordon zum Beispiel der Fall ist. Aber ansonsten ist dieses Teamkonstrukt bei den Nuggets halt auch sehr suboptimal, wie das zum Beispiel eben bei den Lakers zuletzt auch der Fall war für Westbrook. Und deswegen, ja, vieles muss man ihm selber ankreiden. Er ist einfach aktuell kein wirklicher Rotationsspieler von einem Contender mehr. Und vieles kann man aber auch eben nicht ihm ankreiden in meiner Wahrnehmung. Aber zu der Frage, wie war denn die Frage formuliert? War die Frage formuliert, wie es dann besser laufen könnte? Seht ihr eine Welt, in der Westbrook bei den Nuggets noch funktionieren könnte?
Nein.
Ich wollte gerade noch so, ja, wenn das Shooting besser wird. Und nee, wahrscheinlich tatsächlich leider nicht. So ehrlich muss man sein. Machen wir weiter mit den Milwaukee Bucks und den Indiana Pacers. Wo willst du anfangen?
Lass uns mit den Bucks anfangen.
Sehr gerne. Ein Sieg, drei Niederlagen, minus 8,2 bislang das Net-Rating. Die Offense ist leicht unterdurchschnittlich auf Platz 17. Die Defense ist grauenhaft auf Platz 28. Sie sind mit einem Sieg gegen Philly reingestartet. Ohne Paul George, ohne Joel Embiid, das war ein absoluter Pflichtsieg. Also hätten sie das auch noch verloren, dann würde wirklich der Baum brennen. Dann Niederlagen gegen die übermächtigen Chicago Bulls und die noch übermächtigeren Brooklyn Nets. Und dann die Boston-Niederlage kann man vielleicht ein bisschen ausklammern. Also dieses Bucks-Team ohne Chris Middleton gegen dieses Celtics-Team, die gerade so am Rollen sind, das ist auf jeden Fall entschuldbar, dass man dieses Spiel verloren hat. Aber die anderen beiden Niederlagen und, wenn man ehrlich ist, auch dieses Philly-Spiel lassen auch da große Sorgenfalten aufkommen. Warum? Wie siehst du die Bucks? Wie schätzt du die Bucks bislang ein? Was läuft da schief?
Ich war sehr optimistisch, was ihre Saison angeht, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass dieses Dame-Giannis-Duo mit einem einigermaßen kompetenten Regular-Season-Coach dir Siege am Fließband auf jeden Fall beschafft. Das kam bisher nicht. Ich würde jetzt noch nicht auf den Panik-Button drücken, was diese Regular Season angeht. Stand jetzt sehen sie nicht aus wie ein Team, was auch nur ansatzweise in den Playoffs da mit den absoluten Top-Teams der Conference mithalten kann. Jetzt auf die lange Regular Season bezogen, denke ich, sollte sich das fangen, wenn Middleton zurückkommt, wenn es der Spielplan dann auch ein wenig besser mit ihnen meint und ja, sich ein paar der Probleme dann beheben. Aber kommen wir dann doch mal zu diesem Problem. Erstes Problem, die Defense ist halt ein Joke. Die Perimeter-Defense kannst du halt komplett vergessen. Also, was die Bulls da und dann noch schlimmer die Nets, wo ja Dennis dann 29 aufgelegt hat, gemacht haben mit vor allem Dame, kannst du halt keinem erzählen. Dazu irgendwie komische Drop-Defense, wenn Giannis auf der 5 spielt, was auch kein Mensch versteht. Also, die können nicht verteidigen, die wollen nicht verteidigen, sie haben nicht so wirklich einen kriegen Plan mit einer Hand, der ihnen vom Coaching-Staff gegeben wird. Also um diese Defense mache ich mir wirklich Sorgen. Was ich auch zumindest im Auge habe, und das kann auch spekulativ sein und ist sicherlich auch irgendwo spekulativ, aber hast du den Eindruck, dass Giannis und Dame sich mögen?
Na, das weiß ich nicht. Da habe ich jetzt auch bislang noch zu wenig Bucks gesehen dieses Jahr, um da wirklich einen Eindruck von zu haben. Aber ich habe weiterhin den Eindruck, dass dieses Two-Man-Game von den beiden erstens gar nicht mal so geil aussieht, wenn sie es laufen, und dass sie es vor allem weiterhin viel zu selten laufen. Ich weiß aber nicht, ob das, also das könnte sicherlich irgendwie auch mit der Dynamik der beiden zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eher eine Coaching-Geschichte ist oder dass Giannis keinen Bock hat, zu viel als Screener und Roller und so aufzutreten, aber das ist etwas, das ich wirklich handfest jetzt auch aus den Eindrücken der kommenden Saison. Ich hatte gehofft oder wir hatten gehofft, dass dadurch, dass Dame jetzt das Training Camp mit den Bucks hat, angeblich hat er ja letzten Sommer gar nicht so richtig trainiert und so, dass das jetzt halt zusammenwächst. Doc hat ein Training Camp mit denen und so. Und da hatte ich wirklich gehofft, dass wir in den ersten Spielen Vollgas Giannis Dame Pick and Roll Two-Man Game sehen. Und das ist bislang einfach noch nicht der Fall. Und wer weiß, vielleicht hat das tatsächlich mit der zwischenmenschlichen Dynamik zwischen den beiden zu tun. Aber wie kommt der Eindruck bei dir zustande?
Es ist natürlich gerade von da, wo wir stehen, ganz weit weg, anderer Kontinent, keine Ahnung, was da wirklich hinter den verschlossenen Türen abgeht und ob die sich jetzt mögen oder nicht, ist sicherlich auch gar nicht was, wo wir jetzt so super groß viel diskutieren müssen. Aber du hast es ja häufig, dass du dann Duos hast, gerade wenn es jetzt irgendwie um Stars geht, die dann zusammengeführt werden und die mögen sich und du merkst das, die haben Momente in den Media Sessions, in den Interviews, im Spiel und du merkst einfach, okay, die mögen sich, die verstehen sich, die haben eine Chemie miteinander. Kyrie und Luca, die mögen sich. LeBron und Davis, wusstest du, bevor die zusammen bei den Lakers gespielt haben, die mögen dich, mögen sich. Du hast teilweise Star-Duos, wo du wirklich direkt merkst, okay, die mögen sich und das macht sich dann auch bemerkbar beim Spielen. Ich habe jetzt, seitdem die beiden zusammenspielen, keinen Moment erlebt, den die beiden zusammen hatten in der Öffentlichkeit, wo ich mir dachte, okay, die finden sich sympathisch, die mögen sich. Dann hast du Aussagen von Dame, Media Day, dass Giannis und Lillard den ganzen Sommer über keine Sekunde zusammen trainiert haben.
Ah, stimmt.
Was ich merkwürdig finde und was sehr unüblich ist für NBA-Verhältnisse, dass gerade wenn wir zwei Stars haben, dass die den Sommer über nicht zusammen trainieren oder sich zusammen hinsetzen und Zeit verbringen. Dann hast du jetzt wieder Aussagen von Damian Lillard, die man als Kritik auch Richtung Giannis verstehen kann, dass sie beide irgendwie able sein sollten, sich gegenseitig accountable zu halten und dass man sich auch mal was sagen können muss und so, wo ich mir auch denke, okay, also wenn du mich jetzt fragen willst, wie es mit meiner Freundin läuft und ich würde sagen, naja, also wir müssen auch mal in der Lage sein, uns was sagen zu können, da würdest du doch denken, alles gut bei euch so? So, oder wenn ich sagen würde, ja, wir haben uns den ganzen Sommer nicht so wirklich gesehen, würdest du sagen, really?
Wirklich? Okay.
Interesting.
Hattet ihr nicht und dieses Projekt, an dem ihr zusammenarbeiten wolltet?
Und dann hast du Dame, der immer wieder auch gesagt hat, Milwaukee, langweilig, ich weiß nicht so richtig, was er da machen soll. Letztes Jahr war halt auch nicht leicht für ihn da bei den Bucks und in Milwaukee, in der neuen Stadt, hat er nicht so richtig Anschluss gefunden, wo du halt aber denken könntest, okay, aber das ist ja Giannis Stadt so. Denn wie gesagt, viel Spekulation, aber wenn man dann auch noch in Betracht zieht, dass die halt auch spielerisch zusammen auf dem Parkett nicht so wirklich gerne beide in Aktion involviert sind, was auch wild ist in einem Sport, wo du halt actually zwei sehr gut miteinander kompatible Spieler isolieren kannst. Du kannst im Basketball zwei dieser fünf Spieler, die du auf dem Parkett hast, zusammen isolieren und Stuff zusammen machen lassen. Und wenn du dann auch noch einen Point Guard und einen, in Anführungszeichen, Big Man hast, warum scheint den beiden das nicht so wirklich Freude zu bereiten, da viel zusammen zu machen auf dem Parkett? Deswegen, wie gesagt, viel Spekulation, aber ich bin skeptisch, ob die beiden zusammenspielen wollen. Und wenn du natürlich gar nicht erst so richtig zusammenspielen willst, so, dann ist halt die Frage, wie erfolgreich und erfolgsversprechend das ist. Und gerade, wenn du jetzt auf die Lakers oder so guckst, wenn das komplette Team steht dann halt hinter diesem Duo, weil das Duo zusammenhält und die Anführer sind. Und wenn du aber ein Team hast, wo das Duo nicht mal so richtig ein Duo ist, so wem folgen dann die Leute, wem folgt das Team? Wie ist der Zusammenhalt im Team, wenn direkt an der Spitze der Zusammenhalt nicht so ist, wie er vielleicht sein könnte oder sollte? Schwierig. Dann hast du Darvin Ham, der sein Liebling mitgebracht hat und Torian Prince spielt auf einmal mehr Minuten als Giannis in der einen Niederlage. Ja, ich habe jetzt den Rekord von Doc Rivers gesehen, der mittlerweile mehr verloren hat, seitdem er Bucks Head Coach ist, als er gewonnen hat. Wenn wir nicht vergessen dürfen, was die Bucks für eine Bilanz hatten, als sie ihren Coach damals gefeuert haben. Also ja, das läuft alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Keiner weiß, wann Middleton wirklich zurückkommt. Die Konkurrenz ist gut. Schwierig. Was ist dein Eindruck von Milwaukee?
Das Gleiche, was man bei den Bucks vielleicht noch so als kleines in Schutz nehmen sagen könnte. Wobei auch da die Frage ist, ist das jetzt ein Problem, das hier ist, um zu bleiben? Oder ist es etwas, das sich wieder einpendeln wird? Dreierquote bislang 33,3%. Also wenn wir über gerade am Saisonstart, schlechter Start, guter Start, dann hat es immer auch viel mit Shooting-Varianz zu tun und mit Shooting-Luck oder eben Shooting-Pech. Letztes Jahr haben sie 37,5% ihrer Dreier getroffen. Beides clean in the glass, beides Garbage Time rausgefiltert. Das ist schon eine krasse Diskrepanz, womit vielleicht ein bisschen zu erklären wäre, warum die Offense schlechter geworden ist. Und rein personell, was Shooting angeht, würde ich jetzt nicht von ausgehen, dass die Bucks sich wahnsinnig verschlechtert haben. Das ist so, ja, die eine Silver Lining, wo man sagen kann, okay, das läuft bislang, da hat man vielleicht ein Stück weit einfach Pech bislang, das könnte besser laufen und dann wird das regressieren. Aber die Defense-Probleme, die du angesprochen hast, dass man Point of Attack einfach zum Teil völlig auf verlorenen Posten ist. Ich habe das Gefühl, dass Brook Lopez in der Zone tatsächlich ein kleines Stückchen Spritzigkeit verloren hat. Weiß ich aber nicht, ob das bislang einfach nur die pessimistische Brille ist. Es wäre verständlich in seinem dann doch hohen Alter. Die Lineups mit Giannis auf der 5 gefallen mir defensiv schematisch auch überhaupt nicht. Ich glaube, es wird nicht so schlecht bleiben. Also mit Brook Lopez, mit Giannis, mit Portis von der Bank und so, solltest du in der Lage sein, wenigstens keine Bottom-5-Defense zu haben. Aber wie hoch kann das denn gehen? Also ich denke, die Defense wird nicht so geil sein, wie das zu den Hochzeiten der Bucks der Fall war. Auch bei der Offense. Man hat schon die Hoffnung, wenn die Dreierquote ein bisschen steigt, wenn Giannis und Dame vielleicht doch zusammenfinden, ein bisschen besser, dann wird das sicherlich besser sein als Stand jetzt Platz 17. Aber wie viel besser denn eigentlich? Also auch bei den Bucks hat dieser Start, ich bin bei dir, zu sehr auf den Panikknopf sollte man jetzt noch nicht drücken. Aber das ist, glaube ich, etwas, das ich jetzt nicht nur als ja schwacher Start und Varianz und ein bisschen Pech vielleicht, man sollte auch das nicht einfach nur so abstempeln und sagen, ja, das wird schon. Es haben sich bleibende Zweifel offenbart in diesen ersten 4 Spielen, in meinen Augen. Gilt denn das Gleiche auch für die Indiana Pacers? Haben sich da für dich bleibende Zweifel offenbart?
Überhaupt nicht.
Schön, das freut mich. Hat dich der Sieg gegen die Detroit Pistons optimistisch genug gestimmt?
Ja, auf jeden Fall. Nein, Tyrese Haliburton wird seine Form finden. Das ist ein Saisonstart, der von Pech geprägt ist, von ja Performances von Schlüsselspielern, die nicht das widerspiegeln, was sie eigentlich können. Also hier absolut fake, dieser Saisonstart.
Ja, glaube ich auch. Auch wenn du dir den Schedule anguckst. Also die Niederlagen kamen gegen New York, gegen Philly, da kann man sagen, ja, ersatzgeschwächt, aber das war ja auch dieses ganz verrückte Game, in dem hat Maxi 50 auf? Ja, Maxi hatte 50, ne?
Nein, Banchero hatte das erste 50-Punkte-Game. Maxi hatte 45.
Ah, okay.
Aber er hat gefühlt 50 Banchero Versuche dafür gebraucht.
Aber dieses Banchero 50-Spiel, das war wiederum auch gegen Indiana, meine ich, oder?
Ja.
Also kann man sagen, okay, zwei dieser Niederlagen sind ein Stück weit zumindest abzustempeln durch 45 Punkte Maxi, 50 Punkte Banchero. Die Magic sind generell ein Team, auf das du aktuell nicht unbedingt treffen möchtest. Die Knicks sind ein gutes Team, auch wenn da noch Problemchen sich offenbart haben. Also mindestens zwei dieser drei Niederlagen sind verschmerzbar, würde ich sagen. Die Defense auf Platz 23 bislang, auch da habe ich mir die Dreierquote angeguckt, sowohl die eigene als auch die gegnerische. Bislang hat man sogar noch Glück mit der gegnerischen Dreierquote mit unter 33%, dafür die eigene Dreierquote mit 33%. Letztes Jahr waren wir da bei 38 und die Pacers mit ihrem guten Spacing und all dem sind ja auch ein Stück weit ein Team, das darauf angewiesen ist, dass die Dreier fallen. Und die Offense Platz 21, das ist halt die einzige Sorge, die ich eventuell nachhaltig habe. Ja, ich bin auch überzeugt davon, dass Haliburton langfristig seine Form finden und dann auch behalten wird. Ich bin großer Fan und großer Optimist, was ihn angeht, für diese Saison. Aber die Offense muss halt, also sie sind gezwungen, eine elitäre Offense zu haben. Letztes Jahr hatten sie die zweitbeste, weil die Defense, da sehe ich nicht wirklich, wie die auch nur annähernd gut sein soll. Und es braucht dann halt nicht nur eine gute Offense, sondern wirklich eine Top-Offense. Und ja, da reicht es halt schon, wenn vielleicht Haliburton einen kleinen Schritt verloren hat, wenn die Dreier ein bisschen schlechter fallen als letztes Jahr. Da ist der Margin for Error, wie man so schön sagt, ist halt einfach nicht ganz so groß wie jetzt vielleicht bei anderen Teams. Das ist das einzige, etwas größere, mittelfristige Fragezeichen, das ich habe. Aber ansonsten würde ich auch sagen, da braucht man sich noch keine allzu großen Sorgen machen um Indiana.
Sehe ich ähnlich. Machen wir weiter.
Jawohl.
Nächste Frage kam von Herr Brummer auf Twitter. Wann sieht die Liga ein, dass einen alte und alterne Stars Ü33 nicht zum Titel bringen? Jedes Jahr dasselbe Leid.
Ich weiß nicht. Also klar, wenn man sich die beiden überragenden Teams und die beiden Top-Favoriten anguckt in Boston und OKC, das sind eher junge Teams, getragen von eher jungen Stars. Aber die Lakers sehen bislang super aus. Die Warriors sehen bislang ziemlich gut aus. Die Suns sehen bislang ziemlich gut aus. Das sind alles Teams, die von natürlich LeBron James und AD, der jetzt noch nicht in dieser Altersklasse ist, aber der auch schon Ü30 ist, von Steph Curry getragen, von Kevin Durant getragen. Weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde, dass alte und alternde Stars einen nicht zum Titel bringen. Also ich würde es zumindest nicht ausschließen wollen. LeBron in der Bubble 2020 war auch schon alternd. Aber okay, das ist LeBron.
LeBron 2016 mit Cleveland war auch schon alternd. War schon
alternd. Stimmt. Aber gerade wenn wir uns andere Teams angucken, die eben nicht von alternden Stars getragen werden, wie die Sixers zum Beispiel. Okay, doch, Paul George, wenn man so will. Aber gut, wenn Joel Embiid spielt halt nicht, dann bringt es mir auch nichts, wenn er U30 ist oder U33. Ich, keine Ahnung, also ja, wir haben gefühlt so die Magic und die Cavs und wir haben ein paar aufstrebende jüngere Teams. Dallas natürlich und vor allem, wie gesagt, OKC und Boston, aber ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass eins von den Teams, die ich gerade genannt habe, Lakers, Suns, die Bucks, keine Ahnung, Jan ist ja jetzt auch schon Ü30, Jokic kratzt auch in den 30, ja, das ist alles dann noch Prime-Bereich. Natürlich, logischerweise, wenn du einen Superstar in seiner Prime hast, ist das besser, wie wenn du einen Superstar nicht mehr in seiner Prime hast. Klar, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben würde, dass man das ausschließen sollte jetzt schon.
Ja, aber es ist ja schon so, dass die Teams, die wir als die absoluten Top-Favoriten auf den Titel ansehen, dass die alle keinen dieser alternden Superstars haben. Also ja, die Suns haben einen guten Start, die Warriors haben einen guten Start, die Lakers haben einen guten Start. Würdest du sagen, eines dieser drei Teams ist dadurch jetzt zu einem deiner Championship-Favoriten geworden?
Nein, aber das sind alles Teams, ja, die eventuell, also Warriors tatsächlich würde ich am ehesten noch ausklammern von den dreien. Hm. Aber das sind Teams, die ich nicht, also ich wäre jetzt nicht schockiert, wenn die Lakers oder die Suns in den Conference Finals stehen.
Ich glaube, dass wir hier gerade ein sehr komplexes Thema anreißen, was nicht ungefährlich ist. Jetzt so ein Thema, wo man wahrscheinlich, um das so richtig auseinanderzunehmen, eine Stunde, anderthalb Stunden braucht. Und wir das jetzt hier in 5 Minuten abarbeiten. Aber meine Theorie zu diesem Thema ist, dass wir gerade in einer sehr besonderen Situation sind für jetzige und bisherige Verhältnisse. Vielleicht wird das dann entsprechend die neue Norm irgendwann, aber dass Spieler in dem Alter, wo jetzt KD ist, Steph ist, LeBron ist, Harden ist, Damian Lillard bald ist, dass Spieler jetzt noch so gut sind, das ist ja was sehr Besonderes. Gerade wenn wir über Steph, KD und natürlich LeBron reden, ist es was Außergewöhnliches, dass Spieler in diesem Alter noch Top-10-Level-Spieler sind. Das Problem ist allerdings, dass sie halt nicht mehr Top-5-Level-Spieler sind und die brauchst du halt in der Regel, um Meister zu werden. Und wenn wir über unsere Top-Favoriten auf den Titel reden, die haben alle so einen Spieler. Du hast Tatum in Boston, du hast Giannis in Milwaukee, du hast Embiid in Philly, du hast Jokic in Denver, Luka in Dallas und Shai Gilgeous in Oklahoma City. Und das ist halt nur, sind halt nur eine Handvoll Spieler, die dich halt in dieser aktuell modernen NBA noch zum Titel tragen können. Und da sind halt LeBron und KD und Steph in meinen Augen nicht mehr so wirklich drin. Problem ist, sie verdienen genauso viel oder mehr wie die Spieler, die halt in der Lage sind, ihre Teams noch zum Titel zu tragen. Ich glaube, dieses Jahr ist Steph der bestverdienste NBA-Spieler. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten ist es nicht LeBron. Also die letzten Jahre war es immer LeBron. Also da sind ja schon zwei dieser drei Spieler, die ich jetzt quasi hier aufgezählt habe. Ich sage jetzt nicht, dass die zu viel verdienen. Also der Max-Deal für LeBron oder für Steph ist immer noch mehr als gerechtfertigt. Aber bei Kevin Durant haben wir ja da ja schon so ein paar Fragen gestellt, ob es wert war, so viel für ihn zu traden. Ja, dass die Suns mit drei Max-Spielern jetzt auch nicht die allerbesten Zukunftsaussichten haben. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das vielleicht eines dieser Probleme so ein bisschen sein kann, dass quasi Spieler in diesem hohen Alter noch das absolute Max verdienen, das meiste, was geht, sehr viel Anteil vom Cap schon einnehmen, ohne aber noch gut genug zu sein, um quasi wirklich das Team endgültig zum Titel zu führen, dass halt der Ruf immer noch da ist, so wie er mal war, aber das spielerische Level halt nicht mehr ganz so, wie es halt mal war, was natürlich auch vollkommen verständlich ist. Das könnte vielleicht so ein Erklärungsansatz sein. Jedes Jahr dasselbe Leid. Ich meine, ich verstehe schon irgendwo, wo die Frage herkommt. Gerade bei LeBron sage ich ja schon seit einer Weile, dass LeBron nicht die Nummer 1 oder, also er sollte weder die 1A noch die 1B von einem Team sein. Ich würde mir halt wünschen, dass er zu einer zweiten Option wird, dass er hinter einem dieser echten Superstars der NBA spielt, hinter Luka, hinter Jokic, hinter wem auch immer. Das ist, glaube ich, in dem Stadium seiner Karriere seine beste Rolle und würde das meiste bringen für ihn und ihm auch die größte Chance bescheren, den Titel zu gewinnen. Ich glaube, das Ähnliche ist halt mit Kevin Durant. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass Kevin Durant und LeBron gerade halt die 1B-Option sind und beide eine 1A-Option an ihrer Seite haben, die allerdings nicht wirklich 1A-Option sein sollten. Also weder Devin Booker noch Anthony Davis sind 1A-Optionen, nicht so wie es halt Luka und Giannis und SGA sind. Und das könnte halt so ein bisschen das Problem auch anfangen zu erklären. Es ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Vielleicht nehmen wir uns da wirklich mal irgendwie eine extra Folge, gucken da so ein bisschen auf Teambuilding. Das überschneidet sich auch ein bisschen mit den Gedanken, die wir halt hatten, warum gerade warum die NBA so ausgeglichen ist. Das haben wir auch schon mal in der Folge runtergebrochen. Und da ging es ja auch schon um alternde Stars. Und dass es halt mehr Superstars gerade gibt als je zuvor. Und vor allem eine Welle von neuen Superstars, die halt so ein bisschen die Älteren ablösen. Das musste ich jetzt ein paar Mal dran denken, als ich jetzt hier meinen Monolog geführt habe. Gar keine so leicht zu beantwortende Frage, aber wann sieht die Liga das eine? Also wer ist die Liga? Was? Also weiß ich nicht.
Ja, das wäre die Frage. Da müsste man ja fast schon so eine Art Gehaltsobergrenze auf individuelle Verträge gekoppelt ans Alter einführen. Damit, also um das zu verhindern, dass du eben alternde Superstars hast, die bestverdiensten Spieler der Liga sind, die aber nicht mehr auf diesem Niveau eigentlich sind. Das wird die Liga natürlich nicht machen. Da vergrabst du ja deine Superstars, die unter anderem in deinem Spielerbeirat, Ausschuss oder wie auch immer das heißt, die Players Association, die da drin sitzen, die den größten Einfluss haben. Also du wirst ja nie im Leben einen LeBron irgendwie verhindern wollen, dass der weiterhin gut verdient. Aber es sind interessante Gedanken auf jeden Fall. Also lass uns das mal im Hinterkopf behalten für eine separate Folge, in der wir uns damit beschäftigen können und vielleicht generell mal so ein Bigger Picture Look auf das Thema Teambuilding werfen.
Ja, eine zu dem Thema haben wir noch von Ufuk. Hands down holt sich LBJ noch den 5. Ring.
Ja, genau. Wenn wir beim Thema alternde Superstars sind. Ich würde sagen, nein. Also das bezieht sich ja sowohl auf die Lakers jetzt gerade, als auch auf die Aussicht, dass LeBron vielleicht doch nochmal irgendwie in Anführungszeichen Ring-Hunting geht. Und ich wäre fast schon überrascht, wenn er nochmal woanders hingeht als L.A. Und vor allem, ich weiß es nicht, ich sehe LeBron nicht unbedingt in dieser, ich setze mich als Rollenspieler irgendwo auf die Bank oder als dritte Option und so. Keine Ahnung. Also wenn ich tippen müsste, aber da fragen wir natürlich dich auch gleich als LeBron-Fan und LeBron-Experte Number One. Also ich würde es ausschließen, dass die Lakers dieses Jahr einen Titel holen. Vielleicht nicht hundertprozentig ausschließen, aber 99%ig ausschließen. Und dann nächstes Jahr wird dieses Team ja tendenziell nicht plötzlich viel besser und LeBron wird dann nochmal ein Jahr älter und nochmal größere Fragezeichen, was Gesundheit und Level angeht. Also es müsste, glaube ich, wenn dann die Route sein, ich wechsle in ein, zwei Jahren für die letzten ein, zwei Jahre meiner, so wie es Vince Carter gemacht hat damals, aber halt zu guten Teams und nicht so wie Vince Carter damals. Ich weiß es nicht. Also siehst du LeBron, wie er sich nächste Saison oder übernächste Saison in OKC auf die Bank setzt und irgendwie siebter Mann wird oder zu Dallas geht und dort die dritte Option hinter Luka und Kyrie? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden ihn noch ein, zwei Jahre auf einem wirklichen guten Niveau sehen als erste oder zweite Option eines Teams, wohl oder übel. Und da wird wahrscheinlich kein Titel bei rumspringen. Und ich denke, dann wird er auch irgendwann endlich mal im Alter von 41, 42, dann wird er auch irgendwann den Hut ziehen? Nee, das wäre ja, was will ich denn sagen? Die Schuhe an den Nagel hängen, keine Ahnung, seine Karriere beenden. Das ist, glaube ich, nichts mit Hut.
Wir müssen den Hut ziehen, vor dem, was LeBron immer noch macht, so auf jeden Fall. Es würde mich schocken, wenn LeBron noch einen Ring holt, weil in dieser Konstellation bei den Lakers, in diesem Duo mit dem drumherum, man einfach nicht gut genug ist. Man ist gut genug für eine zweite Runde. Mit ein bisschen Glück kann es sogar in die Conference Finals gehen. Aber dass man wirklich 16 Playoff-Spiele gewinnt, 4 Serien bei der krassen Konkurrenz im Westen und der gesamten NBA halte ich für mehr oder weniger ausgeschlossen. Also mein Video neulich mit dem Titel "Können diese Lakers Meister werden?" war natürlich eher sarkastisch gemeint.
Schamloses Clickbait.
Aber das ist wohl eine Frage, die auch jetzt ich regelmäßig aus der Community bekomme. Aber so, was denkst du, können die Lakers jetzt was reißen? Können sie Meister werden bei dem Titel? Also das war jetzt gar nicht was, wo ich jetzt selber unbedingt drauf gekommen bin. Nein, in dieser Konstellation nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass LeBron nochmal woanders hingeht. Und dass er das auch so fühlt, quasi von der Bank zu kommen eh nicht, aber selbst so die 4., 5. Geige zu spielen, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er das möchte. Also wenn, ich weiß nicht, wenn du jetzt LeBron fragen willst, okay, du hast die Wahl, 3 Jahre noch bei den Lakers als Nummer 1/2 mit deinen immer noch über 25 Punkten pro Abend und du gehst raus am Ende, ohne dass du je mal nur eine 15, 16, 17, 18 Punkte pro Abend Saison hattest. Von dir wird immer dieses Bild bleiben, so dass du quasi immer noch ein Top-10-Level-Spieler warst, wenn du beendest. Oder du sagst ihm, okay, da sagst du mir, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere, du gehst nach OKC, meinetwegen selbst als Starter, aber halt in dieser 15 Punkte pro Abend Rolle, 25, 30 Minuten pro Abend, als klar 4., 5. bester Spieler und gewinnst noch einen Ring. Was willst du? Ich weiß nicht mal, ob er dann überhaupt dieses OKC-Ding nehmen würde. Keine Ahnung. Ich glaube auch, dass es LeBron wichtig ist, wie er beendet, auf was für einem Level er beendet. Und ich glaube, dass er nicht möchte, dass die letzten Jahre und wie man ihn dort in Erinnerung dann hat, dass das so ein bisschen da so das trübt, was er quasi mal war. Ich meine, niemand sagt jetzt oder redet schlecht über Dirk Nowitzki, weil er halt am Ende nur noch ein Schatten von dem Spieler war, der er mal war. Aber selbst bei dir, so, du, das, was du jetzt live noch gesehen hast von Dirk Nowitzki, war halt echt nicht mehr rosig. Und so geht es halt super vielen auch deutschsprachigen deutschen NBA-Fans, die halt dann erst so 2016, 17, 18, vielleicht sogar 19 erst dazugekommen sind. Die haben halt Nowitzki gesehen, wie er kaum noch so richtig sprinten konnte, bei allem Respekt natürlich. Und ich weiß nicht, ob das LeBrons Vibe ist, deswegen. Aber wir schweifen ab. Nein, LeBron gewinnt keinen 5. Ring mehr. So leid es mir tut.
Glaube ich auch nicht. Gewinnt denn vielleicht Anthony Davis eine Trophäe? Philipp fragt nämlich AD MVP?
Er spielt eine MVP-Level-Saison, aber erstens nicht als klare erste Option und zweitens die Konkurrenz in diesem MVP-Rennen ist halt bananas. Wir haben SGA, der beste Spieler von dem Team ist, was nicht unter 60 Siegen holen wird in dieser Saison, wenn alle fit bleiben. Tatum ist in der besten Form seines Lebens. Boston verliert auch nicht viele Spiele. Luka sieht brillant aus, hat einen Squad endlich an seiner Seite und die werden auch viele Spiele gewinnen. Das sind die drei. Und wenn Jokic wirklich jetzt sagt, okay, Alter, die Nuggets brauchen 30 Punkte pro Abend von mir und ein Triple-Double jedes Mal und am Ende hieft Jokic die im Alleingang zum Homecourt, dann ist das ein Vierkampf und da ist halt einfach keine Chance für jemanden, der nicht mal der klar beste Spieler seines Teams ist oder überhaupt der beste Spieler seines Teams und sich das alles ein bisschen teilt. Deswegen, wenn die Lakers in der Top 4 landen, dann denke ich, geht der Coach of the Year an JJ Redick. Aber das ist auch so ziemlich der einzige Award, denke ich, den die Lakers abgreifen können in dieser Saison.
Ja, gehe ich voll mit. Kann ich überhaupt nichts mehr hinzufügen. Ich denke, die Lakers werden nicht gut genug sein. Und selbst wenn sie irgendwie gut genug wären, dann scheint mir die Luka SGA Tatum Top 3 im MVP-Voting aktuell schon, ich will nicht so weit gehen und sagen, die werden auf jeden Fall die Top 3, aber aktuell sieht es sehr, sehr stark danach aus.
Ja, Joker halt noch.
In diese Konversation.
Also ich würde nicht von einer Top 3 reden, ich würde wirklich von einer Top 4 reden aktuell.
Ja, okay. Gehe ich mit.
Ja, okay. Machen wir weiter. Reden wir über einen, der nichts mit dem MVP-Rennen zu tun hat, aber ich denke, das wussten wir schon vor der Saison. Fabian, ja, wer weiß, ob Jalen Johnson einfach nur einen schlechten Start hatte. Das ist doch eine Frage, die ist perfekt für dich. Und ich sehe, du hast dir was gedacht. Du hast gesagt, die muss Julius vorlesen, du direkt antworten kannst.
So, genau, ganz genau.
Ich beantworte die zwei Lakers. I see what you're doing.
Ich mache mir schon manchmal Gedanken hier in diesem Projekt. Ich würde, und auch da, erstens, small sample size, wir reden von 4 Spielen. Zweitens, das kann jetzt sein, dass da auch ein bisschen die Fanbrille spricht und vielleicht auch ein bisschen Recency Bias, weil sein 4. Saisonspiel ja dann doch jetzt sehr, sehr gut war. Also diese Frage kam rein, bevor die Hawks gegen die Washington Wizards knapp verloren haben, was passieren kann. Ich meine, die Wizards, also, das ist halt ein Top-Team. Aber Jalen Johnson sah in diesem Spiel individuell zumindest sehr, sehr gut aus. 29 Punkte, 12 Rebounds, 7 Assists, 11 von 17 aus dem Feld. Das könnte so ein bisschen ein Befreiungsschlag gewesen sein, erhoffe ich mir zumindest. Weil die ersten drei Spiele waren wirklich nicht geil. Ich habe mir gerade die Zahlen ausspucken lassen für die vier Spiele. Lass mich mal auf die drei gucken davor. Da war er insgesamt, kann doch jetzt nicht sein, dass ich das hier zusammenrechnen muss. Ja, okay. Er war im ersten Spiel 4 von 9, im zweiten 4 von 15, im dritten 3 von 13. Er hat 2 seiner 10 Dreier getroffen in diesen ersten drei Spielen. Einmal 6 Turnover, einmal 4 Turnover, zweimal Foul Trouble. Da kam wirklich einiges zusammen. Also ich möchte nicht kleinreden, dass er einen sehr, sehr suboptimalen Saisonstart hatte, zumal ich ihn auch in meinem Fantasy-Team habe. Ich spiele ja Fantasy-Basketball, das wissen viele nicht. Da hat er mich natürlich auch nicht vom Hocker gerissen in den ersten drei Spielen. Aber wie gesagt, erstens, dieses vierte sah sehr gut aus. Und zweitens, selbst in diesen drei Spielen, mir gefallen die Ansätze. Und wenn dann die Würfe jetzt noch nicht fallen, und ich meine, du spielst halt auch gegen Brooklyn, gegen Charlotte, das sind einfach Top-Defenses, was willst du da machen? Nee, diese OKC-Niederlage, ich glaube, die kann man wirklich ein bisschen ausklammern. Da sah erstens das ganze Team, also da gab es ja wirklich in diesem OKC-Spiel, ich meine, es war im dritten Viertel, Anfang viertes Viertel, da gab es einen Stretch von 4-5 Minuten, in denen die Hawks gefühlt gar nicht gescored haben. Und OKC, das war mit die krasseste Team-Defense, die ich gesehen habe in den letzten 2-3 Jahren, in diesen paar Minuten. Also da wurde mal sowas von der Riegel vorgeschoben, zu allem, was die Hawks gemacht haben, eben inklusive Jalen Johnson. Die Ansätze gefallen mir. Wir sehen von ihm genau das, was ich mir erhofft hatte, dass er mehr Verantwortung bekommt in der Offense, dass er seine Usage deutlich hochgegangen. Ich habe es vorher nachgeguckt, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube von 18,7 auf 23, irgendwas. Er ist die zweite Option dieses Teams hinter Trae Young. Er hat im Two-Man-Game mit Trae Young bislang gar nicht so schlecht ausgesehen, fand ich. Er ist defensiv versatil und hat auch da eine große Verantwortung. Wie gesagt, die Würfe sind nicht gefallen in den ersten drei Spielen. Das sah alles nicht so rosig aus, aber auch da haben mir die Ansätze eigentlich ganz gut gefallen. Ich mache mir keinerlei Sorgen um Jalen Johnson. Ich denke, wir sind dabei, eine weitere Breakout-Saison von ihm zu sehen. Und der Start war vielleicht ein bisschen holprig, aber wie gesagt, ich mache mir keine zu großen Sorgen. Und von mir aus, sowohl als Fan als auch als Fantasy-Manager, kann es gerne so weitergehen, wie jetzt in diesem vierten Spiel gegen Washington.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft von Jalen Johnson angeht, kurzfristig wie langfristig. Jeder hat mal eine kleine Phase, in der es nicht läuft. Manche haben halt dann diese drei Spiele im Dezember, andere im Januar, andere im März, andere im Februar, whatever. Er hatte sie vielleicht jetzt gleich am Anfang im Oktober und hat es dann weg und kann dann endlich durchstarten. Also da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken und denke, dass er eine fantastische Saison spielen wird. Nächste Frage zu einem Spieler, der einen sehr, sehr guten Saisonstart hatte.
So ist es. Bauen die Nets die Zukunft um Cam Thomas und sollten sie das tun, fragt Lukas.
Die Nets haben nicht einen Spieler im Kader, um den sie ihre Zukunft drumherum bauen sollten. Die Nets haben sehr viele Spieler im Kader, die nicht mehr da sein sollten zur Trade-Deadline. Die Nets sind im ultimativen Tanking-Modus eigentlich, wenn man Schlüsse daraus versucht zu ziehen, was sie jetzt im Sommer gemacht haben. Sie haben Mikal Bridges getradet und eine Menge Draftpicks dafür bekommen, ihren besten Spieler haben sie gehen lassen. Sie haben sich ihre eigenen Picks aus Houston zurückgeholt, die man damals für James Harden zu den Rockets geschickt hat, gab dafür die ganzen Suns-Picks ab. Das hat also alles sehr auf einen Rebuild hingedeutet, dass man viele Draftpicks reingeholt hat, den besten Spieler gegeben hat, plus seine eigenen quasi wiederbekommen hat. Problem der Nets ist, dass sie jetzt einfach zu gut sind, um zu tanken und richtig mies zu sein. So, sie sind jetzt halt ein Team, was dann irgendwo in diesem Mittelfeld ist, sich vielleicht sogar, wenn sie es richtig drauf anlegen, irgendwie in den Play-In-Kampf einschalten kann, aber das wird man halt auch nicht so richtig wollen. Was halt bei den Nets gerade nach den ganzen Trades auch für, also wo man dann KD und Kyrie und so weggetradet hat, man hat halt viele gute Rollenspieler zurückbekommen. Viel zu viele. So, man hat jetzt einen Dorian Finney-Smith, Cameron Johnson, man hat Nicholas Claxton, man hat Ben Simmons, man hat Dennis Schröder. Und Cam Thomas ist halt auch einer dieser Spieler, die gut sind, aber halt überhaupt niemand, der auch nur ansatzweise eine erste oder zweite Option sein kann bei einem guten Team. Und langfristig wollen die Nets ja auch wieder ein gutes Team werden. Und deswegen ist es schön, was er jetzt macht. Das treibt vielleicht auch so ein bisschen den Wert in die Höhe. Aber er ist, glaube ich, einer dieser Kandidaten, den die Nets im Verlauf der Saison, glaube ich, versuchen sollten zu traden, um A, mehr Spiele zu verlieren, um sich bessere Chancen zu holen, in der Draft Class 2025 dann hochzupicken, die ja eine sehr gute sein soll. Und zweitens, um halt auch Assets zurückzubekommen. Und wenn er jetzt wirklich seine 25 Punkte pro Abend irgendwie macht, dann gibt es vielleicht irgendein Team, was sagt, okay, das ist uns vielleicht sogar ein First-Rounder wert. Und wenn Dennis jetzt so gut weiterspielt, dann kriegt man dafür vielleicht zwei Second-Rounder bei dem Spieler, bei dem der Vertrag eh abläuft im Sommer. Und deswegen hätte das, glaube ich, nur Gutes, wenn die Nets da ein paar ihrer guten Rollenspieler traden, sowohl, dass sie halt dann jetzt schlecht sind diese Saison und dann auch mehr Assets haben für die langfristige Zukunft. Also nein, die Nets sollten ihre Zukunft nicht um Cam Thomas herumbauen. Es gibt niemanden in diesem Kader, der gut genug ist, dass man langfristig sagt, okay, das wird eine der Säulen unseres Teams, am ehesten wahrscheinlich noch so jemand wie Nicholas Claxton. Aber das soll auch keine Kritik Cam Thomas gegenüber sein. Wir haben genau vor einem Jahr auch schon Cam Thomas gelobt für seinen krassen Saisonstart und was es für ein smoother Baller ist und dass es halt nicht einfach nur eine Hotstreak war. Er wird natürlich wieder abkühlen, er wird sicherlich auch regressieren, irgendwie was die Stats angeht. Aber der Typ ist ein Baller, der macht Spaß, der hat einiges drauf. Und jemand, der auch interessant sein könnte für die Teams. Also wenn ich Denver bin, dann gucke ich auf Cameron Thomas und überlege mir, ob nicht vielleicht das mein Six-Man wird. Weil ich halt keinen Six-Man habe so richtig.
Ja, weiß ich nicht. Ich bin voll bei dir, dass sie es nicht tun sollten. Ob sie es gerade tun, würde ich auch stark anzweifeln, aber da können wir natürlich nicht in die Köpfe des Front Offices gucken. Wer weiß, vielleicht sieht man tatsächlich Cam Thomas als Grundbaustein für die kommenden Jahre. Aber ich bin voll bei dir, er sollte nicht Teil eines wirklich guten Teams sein. Und wenn dann wirklich in einer kleinen Sixth Man, Jordan Clarkson, Lou Williams Rolle, selbst da, das finde ich okay für ein Playoff-Team, aber für einen Contender oder einen, wie gesagt, in der Fall von Denver, ein Team, das Contender sein möchte, ist vielleicht eine besondere Lage, weil sie halt wirklich keinen Sixth Man haben, da gebe ich dir schon recht, aber ich wäre jetzt nicht begeistert von Cam Thomas als Fan von einem Team, das sich Ansprüche auf die Finals macht, weil also da bin ich, glaube ich, immer noch ein bisschen zu skeptisch, was seine Effizienz angeht, was seine Skalierbarkeit angeht. Das sieht bislang wirklich schön aus, 29,5 Punkte im Schnitt in den ersten vier Spielen bei einem passablen 116er Offensivrating. Aber ich bleibe weiterhin ein eher Skeptiker, würde ich behaupten, was Cam Thomas langfristig als Baustein für ein gutes Team angeht.
Okay. Hannes.
Aber man muss zugeben, bislang, es macht dann schon Spaß zuzugucken. Also es gibt, glaube ich, in den letzten Jahren wenige Beispiele dafür, für einen Spieler, der die Art von Würfen nimmt, die Cam Thomas nächtlich nimmt. Das ist schon schön anzusehen. Witzig anzusehen, als jemand, der nicht involviert ist.
Ja. Hannes möchte gerne wissen, ob wir denken, dass Franz Wagner ein All-Star werden kann, wenn er so weiterzockt.
Ja, da würde ich auch gleich dir den roten Teppich ausrollen, als der tendenziell größere Franz-Believer von uns beiden. 20 Punkte, 4,5 Rebounds, 3,3 Assists, 1,5 Steals. Die Dreierquote, das ist das große, große Positive. Und zwar bei einem, ich sehe gerade, er hat 6,3 Attempts pro Spiel. Das ist mit Abstand Career High. Und das, obwohl er bislang in diesen vier Spielen nur 27 Minuten im Schnitt, also per 100, dürfte das ja dann, ja tatsächlich, 11 Dreier auf 100 Possessions. Jagt er hoch und trifft bislang 44% davon. Small Sample Size, sehr vorsichtig sein. Aber das ist der Franz Wagner, den wir sehen wollen bislang bei einem Orlando-Team, wie wir es sehen wollen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit seinem Saisonstart. Ich hoffe natürlich, dass es so weitergehen kann. Ich befürchte, zum All-Star wird es trotzdem nicht reichen, weil da dann einfach doch die Konkurrenz ein bisschen zu groß ist. Wir hatten es ja neulich davon, da habe ich mal so ein bisschen skizziert, an wem er da denn so vorbei müsste im All-Star-Voting und im All-Star-Ding. Ich denke, wenn die Magic so weitermachen und oben mitspielen, wird Paolo sehr wahrscheinlich All-Star werden. Und dann die Frage, haben die Magic das Standing, dass sie noch einen zweiten kriegen? Das wäre dann vielleicht auch ein Tick zu hoch gegriffen. Also selbst wenn er das bestätigen kann, was er bislang gezeigt hat, selbst wenn er so weitermachen kann, All-Star-Nominierung halte ich leider für ziemlich unwahrscheinlich dieses Jahr.
Kann ich mich auch wieder nur 100% deiner Meinung anschließen. Also dass Franz in diesem Jahr All-Star wird, halte ich für sehr, sehr schwierig. Gerade in Anbetracht dessen, dass sich gerade in Orlando wirklich abzeichnet, wer da die klare Nummer 1 und Nummer 2 ist. Das war sicherlich vom Standing her in der Vergangenheit auch schon so, dass Leute gesagt haben, okay, Paolo ist der Franchise-Spieler und Franz hat die Nummer 2, aber spielerisch waren sie halt nicht wirklich weit auseinander und auch wenn wir jetzt über ihre offensive Usage und so geredet haben, das war alles nicht so weit weg, die haben sich das quasi so ein bisschen geteilt und ich denke, in dieser Saison kann man ganz klar erkennen, dass Paolo da die Schlüssel der Offensive in die Hand bekommen hat und das über ihn läuft und Franz eher so diese Nummer 2-Rolle einnimmt, komplementär, viel abseits des Balles. Klasse Saisonstart von ihm, gefällt mir gut, der Wurf fällt, überraschenderweise, weil die Wurfform immer noch Ass ist, aber das behalten wir mal im Auge. Aber ansonsten wunderbar, was wir da bisher von ihm sehen und gerade in dieser Off-Ball-Rolle. Das hat wieder so ein bisschen mich erinnert an das, wie er so in die NBA kam. Off-Ball-Schütze, Closeouts attackieren, sich abseits deswegen Screen in freie Räume cutten, nur halt in 1000-mal besser als in seiner Rookie-Saison. Aber das hat wirklich, wirklich Bock gemacht. Viel Pick-and-Roll auch gelaufen quasi als Screener und wirklich ordentlichen Basketball gespielt, extra Pässe, intelligente, richtige Plays, gute Defense, also all das, was wir damals so an ihm mochten, halt jetzt in noch 100-mal besser. Mal gucken. Langfristig ist er auf jeden Fall ein All-Star-Level-Spieler. Ich glaube auch langfristig werden die Magic gut genug sein, um dann auch zwei All-Stars stellen zu können. Ich glaube weiter noch an sein Potenzial als Top-20-Spieler in der NBA. Aber ich glaube, diese Saison sehen wir die Entwicklung von einem jungen Spieler zu einem Superstar in Orlando. Das ist nicht Franz Wagner, das ist sein immer noch nicht 22 Jahre alter Kollege. Und der wird All-Star, da bin ich mir sicher. Und das ist dann auch in Ordnung, finde ich.
Die letzte Frage für heute kommt von Niklas. Viel zu früh für eine Einschätzung, aber dennoch, welche Rookies haben euch bisher enttäuscht?
Boah, hat überhaupt irgendein Rookie bisher enttäuscht? Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß, wen du sagen wirst. Ich muss ihn auch sagen, ich denke, dass Reed Shepard bisher enttäuscht hat, im Großen und Ganzen. Was jetzt nicht nur an seinen individuellen Leistungen liegt, sondern halt auch daran, dass er halt kaum spielt. Da muss ich dir actually jetzt ein bisschen Credit geben, mal, weil du das so ein wenig vorhergesagt hast, dass er Probleme haben könnte, seine Rolle zu finden, Minuten zu finden, konstant. Aber ich glaube, selbst du hast nicht damit gerechnet, dass der Dude nicht mal 10 Minuten pro Abend auf dem Parkett steht. Ich sehe jetzt hier gerade die letzten 9,5 Minuten, 2,5 Punkte.
Ja, yeah. Also ich dachte, er hat im Season-Opener gegen Charlotte hat er 15 Minuten gespielt und dann gegen Memphis 13. Also ich dachte, dass das ungefähr das Level ist. Aber warum er dann in diesen beiden Back-to-Back-Spielen in San Antonio 6 und 3 Minuten gesehen hat, das kann selbst ich mir nicht so ganz erklären. Und die ziehen dann halt auch das ziemlich runter, was er gemacht hat. Also er hat in den ersten beiden Spielen wenigstens 6 Punkte, 4 Punkte, 5 Assists verteilt auf die ersten beiden. So, und dann hat er aber gegen San Antonio wirklich nur diese paar Minuten gesehen. Das ist schon schade. Das kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Ich dachte, dass es sich wirklich dieses Level der ersten zwei Spiele, 12, 15, wenn es gut läuft, 16, 17 Minuten, das wäre meine Prediction
gewesen. Aber auch das ist eigentlich zu wenig.
Klar.
Für einen Spieler, auf den man große Stücke hält, den viele als den irgendwann besten Spieler dieser Draft-Klasse sehen, der in den Augen von vielen gute Rookie of the Year-Chancen hat. Ich würde so formulieren, dass jetzt nicht seine Leistung enttäuschend ist bisher, sondern einfach sein Saisonstart enttäuschend ist. Und da hat aber auch viel damit zu tun, natürlich, dass er halt auch nicht die Chance bekommt, sich zu beweisen. Und das kann ich halt wirklich nicht verstehen. Ja, die Rockets haben viele junge Spieler und noch ein paar Veterans, die einfach auch Spielzeit bekommen müssen, um da ein bisschen Ordnung in diesen wilden Hühnerhaufen reinzubringen. Aber da muss Udoka einfach Minuten finden, wo auch immer. Aber das kann nicht Sinn und Zweck sein, davon einen Spieler so hoch zu picken und dann nicht mal 10 Minuten pro Abend spielen lassen. Also selbst Contender finden Minuten für Rookies, auf die sie 4 halten, gleich von Anfang an. Also das kann's nicht sein.
Ja, es ist natürlich schade. Also wie gesagt, wenn das wirklich sich so einpendeln sollte, dass wir da von 10 Minuten pro Abend sprechen. Und ich wüsste auch nicht, vielleicht hat Ime Udoka dieses Matchup gegen die Spurs als besonders ungünstig angesehen, aber also könnte ich mir nicht so ganz erklären, warum. Keine Ahnung. Also ich hoffe, dass es wenigstens auf diesen 12 bis 15 Minuten pro Abend bleibt, die wir in den ersten beiden Spielen gesehen haben. Und wenn möglich natürlich dann doch nochmal höher. Ich glaube, Rookies, die bislang, also ich würde einen ähnlichen Case machen für Donovan Klingen. Der macht einen ganz guten Job bislang, finde ich, in seinen 13 Minuten pro Abend. 2 Blocks pro Spiel in diesen 13 Minuten, aber halt, ja, 4 Punkte, 6 Rebounds. Er ist da, er ist präsent, das gefällt mir. Auch da hätte ich mir mehr erhofft, allein was die Rolle angeht. Also ich dachte mir, DeAndre Ayton spielt bislang 32,3 Minuten pro Abend auf der 5. Ich hätte gedacht, dass die Aufteilung von Anfang an ein bisschen egalitärer wird, dass wir bei Ayton vielleicht so mit 28, 29, 30 sehen, Klingen dafür mit 16, 17. Das hätte ich mir erhofft, hätte ich mir gedacht, aber trotzdem, wie gesagt, 13 Minuten sind ja noch solide und in denen macht er einen guten Job. Mit Blick auf die Zahlen könnte man vielleicht sagen, Zachary Risaché bislang enttäuschend. 30% aus dem Feld, 21% Dreier. Das ist, warte, lass mich das Offensivrating, ich traue mich gar nicht. 86er Offensivrating und 38% True Shooting. Das ist natürlich rough, aber da gefällt mir zumindest die Rolle und es gefallen mir auch viele von den Dingen, die er defensiv macht, die er Offball macht. Da muss man halt einfach darauf hoffen, dass der Wurf besser fällt. Wer bislang wirklich, wirklich enttäuschend ist, und das ist sein Landsmann Alex Saar. Also da hat sich im Prinzip das bestätigt, was wir in der Preseason gesehen haben. Spielt fast 25 Minuten pro Abend in seinen ersten drei Einsätzen. 29% aus dem Feld, zur Erinnerung, der Mann ist ein Big. 19% von der Dreierlinie und zwar bei über fünf Versuchen pro Abend. Auch da einmal kurz für den Schockmoment. 36,4% True Shooting, 93er Offensivrating. Wie gesagt, als Big ist das schon unterirdisch. Auch da, da muss man hoffen, dass die Würfe ein bisschen besser fallen. Aber das ist ja nicht so wie bei Risaché, der eigentlich als guter Werfer in die Liga kommt und projected wurde. Bei Saar sind das dann schon, glaube ich, tiefergehende Fragezeichen. Wenn er dermaßen ineffizient scored, dann ist es, ja, ist sein defensiver Impact, der bislang wirklich nice ist. 2 Blocks, 0,7 Steals. Ja, ist dann halt irgendwann egal. Wobei, wir reden von den Wizards, ist doch sowieso alles egal in Washington. Aber da würde ich sagen, das ist schon sehr enttäuschend bislang, dass er das, was in der Preseason so für Aufsehen gesorgt hat im negativen Sinne, dass er das bislang nicht revidieren konnte. Ja. Wollen wir zur allerletzten Frage des Tages kommen? Oh, das ist natürlich die Trivia-Frage. Und ich habe eine wunderschöne dabei heute. Und da habe ich mich auch wieder richtig vorbereitet. Die Frage selbst ist geklaut von Saturday Slam and Jam von The Athletic, wie so oft. Aber ich habe dann noch ein bisschen Recherche drumherum und habe mir tatsächlich dann auch alle Kandidaten hier aufgeschrieben. Bei welcher Franchise ist es am längsten her, dass sie einen All-NBA-Spieler gestellt hat in einer Saison? Und da kannst du dich natürlich jetzt ein bisschen rantasten, vielleicht die Franchises streichen, bei denen wir wissen, okay, die hatten dann und dann All-NBA, allein einige ja schon im letzten Jahr, in den letzten 2-3 Jahren und dich dann vielleicht so ein bisschen im Ausschlussverfahren herantasten. Und ich habe mir, wie gesagt, bei jeder Franchise habe ich mir jetzt rausgeschrieben, wer und wann zuletzt in einem All-NBA-Team gelandet ist. Ein paar fand ich witzig, einer hat mich sehr überrascht. Genau, und bei welcher Franchise ist das am längsten her, dass sie in einer Saison einen All-NBA-Spieler gestellt hat.
Okay, gehen wir mal im Osten los. Boston sehr kurzfristig erst. Wäre es noch gut in Boston? Milwaukee auch. Philadelphia auch. Die Knicks auch mit Brunson letztes Jahr wahrscheinlich. Atlanta mit Trey. Miami, irgendeinen Butler, Adebayo, spätestens LeBron.
2023 war Butler All-NBA.
Die Magic behalten wir uns mal im Hinterkopf. Aber ich denke mal, Dwight war damals bestimmt in irgendeinem All-NBA-Team bei den Bulls. Muss dann ja Derrick Rose gewesen sein. Washington hat bestimmt Wall oder Beal damals irgendwann mal. Die Hornets, Kemba, die merken wir uns mal. Brooklyn hat aus dieser KD, Kyrie, Harden-Ära. Die Raptors hatten Kawhi. Die Pacers hatten, ich weiß nicht, ob Halliburton All-NBA war. Ich habe gar keine Ahnung, wer in irgendwelchen All-NBA-Teams ist. Also wirklich gar keine Ahnung. Aber
Halliburton war letztes Jahr All-NBA Third noch.
Detroit merken wir uns mal. Wir merken uns mal die, also aus dem Osten tippe ich, dass es am längsten her ist bei den Detroit Pistons. Weil da kann ich mir nicht vorstellen, dass in den 2010er Jahren jemand dabei war. Und selbst in den Jahren, wo sie gut waren, da, ich weiß nicht, ob da irgendeiner offensiv so gut war. Aber gehen wir mal in den Westen. Wir merken uns mal die Pistons im Osten. Im Westen haben wir OKC als bestes Team. Jay letztes Jahr mit Sicherheit. Dallas, Luka ganz klar. Mhm. Denver sowieso mit Jokic und Ant-Man.
Generell, die All-NBA-Teams letzte Saison waren sehr westlastig, ja. Ist mir aufgefallen.
Und Ant-Man in dieser Übung. Dann haben wir unsere Top 4. Lakers sowieso. LeBron und Davis, die Suns sowieso. Die Warriors sowieso mit Steph. Clippers, Kawhi und George irgendwann in diesen Jahren, Houston mit Harden, Memphis.
Clippers, Kawhi letztes Jahr sogar.
Das ja, hat mich selber, aber hat ja auch eine geile Regular Season gespielt.
Kawhi letztes Jahr All-NBA war.
Das Memphis, stimmt. Ja Morant, Sacramento, irgendein, das ist dieser Fox, Sabonis, Riege, die Pelicans. Ja,
Sabonis auch 2024.
Die Pelicans, weiß nicht, ob Zion mal reingeschafft hat, ansonsten halt Anthony Davis irgendwann damals. San Antonio.
Die Pelicans haben in ihrer Franchise-History nur 3 All-NBA-Nominierungen und die kamen alle 3 von Anthony Davis.
San Antonio hatte Kawhi dann sicherlich 2017 das letzte Mal. Nee, 16. 16, ja, 17. 17. Portland mit
San Antonio, das verrate ich dir jetzt auch schon mal, weil du sie ja nicht als krassen Kandidaten hier abspeicherst. San Antonio hatte 2018 zuletzt ein All-NBA-Spiel.
DeRozan?
LaMarcus Aldridge.
Okay. Ja, DeRozan war ja auch 18 noch in Toronto. Und dann bleiben ja nur die Blazers mit Dame damals. Utah. War Markkanen All-NBA letztes Jahr? Nein.
Nee.
Aber Utah mit Mitchell oder Gobert auch noch nicht allzu lange her. Das heißt, kein West-Team. Also das schlechteste West-Team waren dann halt die Pelicans mit AD wahrscheinlich.
Nee, die Blazers mit Dame. Der war zuletzt 2016 für die Blazers im All-NBA.
Okay, gut. Also
und dann 2018 Pelicans, AD und Spurs.
Lautet
Aldridge.
Meine Antwort Detroit.
Falsch. Aber ich fand das einen sehr interessanten Gedankenprozess. Aber wir können, also so viel verrate ich dir, wir können tatsächlich im
dann lass
Osten
mir, warte.
Weil, wie gesagt, 2018 zuletzt. Okay, ich sag noch nichts.
Wenn es nicht Detroit ist, dann war Kemba nie in einem All-NBA-Team, oder was?
Doch.
Ha. Huh. Dann weiß ich's wirklich nicht.
Du hast sogar, also du hast den Spieler von der Franchise, der zuletzt im All-NBA-Team war, hast du vorher sogar richtig gesagt. Aber du hast vielleicht ein bisschen falsch im Gefühl, dass das tatsächlich am längsten
dann,
her ist.
Dann
von
doch,
allen
Orlando?
Doch Orlando? Doch Orlando. Dwight Howard 2012 war der letzte Orlando All-NBA-Spieler. Wer weiß, vielleicht ändert sich das dieses Jahr, wenn Paolo so weitermacht. Bei den Hornets war es Kemba Walker 2019. Also bei den Hornets ist es sogar weniger lang her als bei den Spurs und Pelicans. Bei den Pistons Blake Griffin 2019.
Oh.
Mhm.
Wow.
Und du hattest vorher noch die Wizards erwähnt, das war richtig, Bradley Beal 2021. Und die Bulls, hattest du D-Rose gesagt, das wäre dann ja auch so die Dwight-Howard-Range gewesen. Bei den Bulls war 2022 DeMar DeRozan im All-NBA.
Crazy, aber
das heißt, wir sprechen von, also und zwar mit Abstand wirklich. Also Dwight, wie gesagt, 2012 und der nächstschlechteste Wert in Anführungszeichen ist dann 2018. Also die Magic warten echt schon lange auf einen
NBA-Spieler. Ich sage das jetzt bei allem Respekt vor Blake Griffin und das war eine crazy Saison von ihm damals. Aber wenn das nicht zeigt, wie groß der Talentunterschied in den NBA, in der NBA mittlerweile ist im Vergleich zu von vor 5, 6 Jahren schon.
Ja, ja.
Also in der heutigen Zeit wäre das niemals auch nur in Frage gekommen für eine All-NBA-Saison, glaube ich. Also was da allein in den letzten 5, 6 Jahren
Aldridge genauso
in der NBA passiert ist, crazy. Was es jetzt braucht, um eine All-NBA-Saison zu spielen, ist kein Vergleich zu dem, was es vor 5 Jahren, 10 Jahren und davor gebraucht hat. Generell, Alter, was für eine Zeit, in der wir gerade leben in der NBA. Also, wie schwer es überhaupt ist, einen Sieg zu holen, gerade in der NBA. Oder? Also, selbst die Jazz-Gewinnspiele, die Blazers-Gewinnspiele, die Nets-Gewinnspiele, also es ist sauschwer. Die Raptors pushen Denver in eine Verlängerung. Also wie hart Teams arbeiten müssen für einen Sieg jetzt gerade und wie groß einfach das, wie diese Talentdichte ist, wie heftig das mittlerweile ist. Also kannst kaum erwarten, dass auch die NBA sich dann vergrößert, weil zu viele gute Spieler sehen zu wenig Minuten und zu viele gute Spieler sind gar nicht erst irgendwie in der NBA aktuell, siehe Lonnie Walker. Es wird Zeit.
So ist es. Kann ich mitgehen. Wir haben, ja, dieses LeBron-Meme. Can't believe this is my life.
Ja, smiling was, through it all.
Can't believe this is our life.
Smiling through
NBA.
It all.
Leute, das soll es gewesen sein. Wir wünschen euch eine fantastische Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, sowohl im öffentlichen Feed als auch im Supporter-Feed. Wenn ihr also Bock habt, uns zu supporten, Double Step Back zu supporten und euch dadurch die Bonusfolgen, die auch im November wieder kommen werden, in Masse und natürlich auch in Qualität zu sichern, dann schaut da auf jeden Fall vorbei und unterstützt uns. Ansonsten Happy Halloween, bleibt sicher heute Abend bei euren Grusel-Expeditionen, was auch immer ihr vorhabt. Gibt's Halloween-Pläne für dich?
Nö, ich fahre Donnerstag nach München, also jetzt an dem Tag, wo die Folge droppt, und werde den Abend ganz entspannt mit meiner Schwester verbringen. Bisschen spazieren gehen im Olympia-Park, auf Olympiaberg gehen abends, das ist mein
schön
Place to be da, wo ich bei meinen München-Trips immer mal hingehe abends. Enjoyen, also kein nichts Großes, bisschen München unsicher machen, aber keine große Party. Was bei dir? Bestimmt irgendwie mit den Jungs, oder? Ein Club? Geht ihr in den Club?
Ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Also ja, Club ist eine Option, entweder heute dann am Donnerstag oder am Samstag, aber ich bin tatsächlich nicht so der Halloween-Fan. Mir ist generell, also Halloween, Silvester, diese paar Ereignisse im Jahr, wo dann halt wirklich alle in den Club gehen, ist mir manchmal ein bisschen suspekt. Ich habe keinen Bock, mich da irgendwie zu schminken oder zu verkleiden.
Du gehst lieber an einem random Dienstag in den Club.
Genau. Genau. Nee, ich gehe ja schon ganz gerne in den Club. Und aber auch da halt nur so in die Hip-Hop-Black-Music-Richtung. Und da ist man bei Halloween tendenziell eher ein bisschen Richtung Mainstream und so. Also ist einfach nicht mein Cup of Tea. Aber mal gucken, vielleicht lasse ich mir ja noch breitschlagen von den Jungs. Meine Freundin geht in den Europapark an Halloween. Das ist wohl ein sehr großes Highlight. Ich weiß nicht, ob da Leute von euch, haben bestimmt einige auf dem Schirm. Da ist abends, also während der Halloween-Zeit, nicht nur morgen an dem Tag, sondern während der Zeit immer wieder, ist abends dann, ich weiß nicht, Traumatica heißt das oder so. Ja, das ist so eine Halloween-Experience. Da laufen dann richtig krank geschminkte Zombies und alles rum und erschrecken dich dann, während du da durch den Park läufst. Wäre überhaupt nichts für mich, deswegen gehe ich da auch nicht mit. Aber sie freut sich da sehr drauf und das stelle ich mir zumindest cool vor. Also wenn man auf sowas steht, ich bin ja was Gruseln, was Horrorfilme und so, bin ich eine ziemliche Memme, muss ich ehrlich zugeben. Oder was heißt, muss ich ehrlich zugeben? Gebe ich gerne zu. Das kratzt nicht an meiner Männlichkeit. Ich bin zufrieden, aber ich bin nicht der größte Halloween- und Horrorfilme-Fan und so. Deswegen wäre das absolut nichts für mich. Aber ich bin gespannt, was sie erzählt. Ist zumindest ein cooles Konzept. Wir wünschen euch einen gruseligen Tag. Und nee, also eure Woche wird natürlich gruselig. Bis dann, nächsten Donnerstag, endlich wieder. Double Step Back auf euren Ohren ist. Aber ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, Leute. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten, für euren Support, für eure Liebe. Die Liebe geht zurück. Macht's gut. Ciao.
Ciao.